mittags 2:30 in einem kleinen Ort in der Pfalz. 10 Jungs, 2 Tore, 1 Ball. Der Coolste sagt zu den 2 Besten: Ihr 2 wählt. Natürlich wird Felix als erstes aufgerufen. Felix ist schnell, Felix hat Tricks drauf. Vollkommen in Ordnung. Aber dass danach der kleine Kevin als nächster kommt, dass dann sein Name gerufen wird und dann, ich meine, was kann der Typ eigentlich außer Elfmeter schinden? Mein Name auf jeden Fall wird viel zu spät gerufen. Die haben doch keine Ahnung. Das denkt sich Stefan Kießling auch schon seit einiger Zeit. Stefan Kießling ist einer der erfolgreichsten deutschen Stürmer in den letzten Jahren gewesen und wartet vergeblich auf einen Anruf von Jogi Löw, zumindest für die wichtigen Spiele. Auf seine Berufung vom Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft wartet er vergeblich. Vielleicht kommt dir eine andere Situation eher bekannt vor. Deine Freunde, deine Homies, mit denen du eigentlich immer unterwegs bist, fahren zusammen in Urlaub. Du hast keine Zeit, diesmal dabei zu sein. Und ein paar Wochen später treffen sie sich abends in einer Kneipe und erzählen die Geschichten, die du nicht miterzählen kannst. Sie erzählen die Jokes, die du nicht verstehst, über die du nicht lachen kannst, weil du nicht dabei warst. Deswegen wirst du für diesen Abend nicht angerufen. Du bist im entscheidenden Moment nicht da gewesen. Es gibt so Momente, da muss ich einfach meinen Namen hören. Weil das bedeutet, dass ich dann dazugehöre. Oder weil das bedeutet, dass ich gut genug bin, um dazuzugehören, wie beim Fußball. Weil das bedeutet, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es gibt so Momente, da muss, die sind einfach magisch, die formen so eine Gruppe, da muss man einfach dabei gewesen sein. Da warst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann gehörst du dazu. Das sind irgendwie so Berufungsmomente. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir reden heute über das Thema zum Nachmacher berufen. Und dabei hat die Predigt 2 Teile, weil es auch so 2 Aspekte bei dem ganzen Thema gibt. Zum einen das Berufen sein, also wie zum Beispiel jemand, der in die Nationalmannschaft berufen ist. Und dann die eigene Berufung zu leben. Man kann das vielleicht auch übersetzen mit die eigene Bestimmung leben. Das Leben, wo du am besten bist. Da, wo du dein Potenzial voll ausnutzt. Das sind die 2 Teile. Berufung, das ist ein Wort, das klingt groß, das klingt vor allem exklusiv. Wie schon gesagt, nur die Guten werden irgendwie berufen, denkt man sich. In christlichen Kreisen spricht man zum Beispiel bei der Berufung vom Pastor, der wird zum Pastor berufen. Oh, das ist ein geiler Typ. Oder Missionar, ist noch eine Stufe höher, wird auch berufen. Das ist der Wahnsinn. Da kann man Karriere machen, wenn man berufen wird. Ich möchte es ein bisschen hinterfragen mit dem, was ich jetzt gleich aus der Bibel uns vorlesen werde. Und das Spannende dabei ist, dass das griechische Wort, was für Berufung benutzt wird, heißt Kaleo. Und das bedeutet ganz grundsätzlich, jemanden einen Namen geben. Wer jemanden beruft, der gibt ihm eine Identität. Das hast du vielleicht vorhin schon gemerkt, wenn ich als Erster in eine Mannschaft berufen werde, dann gibt mir das was, weil das heißt, dass ich gut bin, weil das heißt, dass die anderen wissen, dass ich gut bin. Wenn ich in meinem Freundeskreis angerufen werde, wenn es um die besonderen Momente geht, dann bedeutet das, dass ich dazugehöre. Das macht was mit meinem Ich. Wenn jemand berufen ist, der gehört dazu. Das sagen auch viele philosophische Arbeiten heute, sehr eigentlich ziemlich schwer, den Kern des Menschen zu fassen, was ihn eigentlich ausmacht. Aber man hat so gefunden, wenn du sagen kannst, wozu ein Mensch gehört, zu wem er gehört, dann kannst du auch viel über ihn selbst aussagen. Also wenn du dir überlegst, wie du dich vorstellst, jemand anderen, damit er so ein bisschen begreifen kann, wer du bist, dann musst du dich irgendwo zuordnen. Ich sage zum Beispiel gerne, ich bin Kaiserslautern-Fan, dann wissen die Leute, ach, so einer ist das. Und ja, die meisten stöhnen oder halten sich den Kopf. Aber so ist das. Reden wir über andere Berufungsgeschichten. In der Bibel steht eine Berufungsgeschichte und die möchte ich euch mal vorlesen. Die steht in Markus 3, 13 bis 15. Den Text habt ihr auch hier vorne. Und Jesus stieg auf einen Berg. Er rief die zu sich, die er ausgewählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Dann bestimmte er 12, die er auch Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und sie sollten die Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben. Jesus beruft sein Team. Und das Interessante bei dem Text einfach mal so als Vorbemerkung ist, er ruft Leute zu sich auf den Berg, die er ausgewählt hat. Und von denen, die er ausgewählt hat, sucht er sich nochmal 12 raus. Und diese 12 sollten die ganze Zeit bei ihm sein. Das heißt, da sieht man einfach, Jesus war ein Mensch. Der hat sich 12 Leute rausgesucht, in die er ganz investieren konnte, die er die ganze Zeit um sich rum haben konnte. Aber er hatte nicht die ganze Welt. Es gab viele, die seine Jünger waren, die irgendwie mit ihm mal unterwegs waren und mal nicht. Aber diese 12, in die hat er sich ganz besonders investiert. Also berufte sie. 12, ähnlich wie bei Ocean's 12, wahrscheinlich die 12 fähigsten Männer. Oder? Also, Jesus hat ja Großes vor. Als er in die Öffentlichkeit tritt, sagt er, und das könnt ihr auch mitlesen, da sagt er den Menschen, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich ist sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Er sagt, mit ihm, Jesus, und durch ihn wird Gottes Reich sichtbar. Das heißt, an Jesu Person, an ihm selbst, sieht man Gottes Zuwendungslust zu den Menschen. Sein Mitleid, seine Gerechtigkeit, all das wird in der Person von Jesus sichtbar. Und viele Menschen nannten ihn damals Lehrer, weil er die Bibel, also die jüdische Bibel, damals ausgelegt hat. Doch Jesus, der gründet keine Schule, in der man irgendwelche Lehrsätze auswendig lernen muss, sondern er lebt einfach das, was er sagt und lässt 12 Menschen ganz nah an sich ran, lässt sie mitleben und startet sozusagen im Palästina des ersten Jahrhunderts eine alternative Szene, die das Reich Gottes lebt. Und dazu beruft er natürlich die Fähigsten, oder? Gucken wir mal drauf, wie er zum Beispiel Simon Petrus beruft. Das war einer der ersten nach Markus. Finden wir in Markus 1, da steht, Jesus kam zum See Genezareth und ging am Ufer entlang. Dort sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, komm, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Petrus, von allem, was wir später über ihn wissen, war er wahrscheinlich so Durchschnittsprolo im Fischerbusiness und sicherlich ein Mensch, der sich für Gott interessierte. Also er war Jude, das heißt, er war beschnitten, er hat dazugehört, es hat ihn interessiert, wie Gottes Gesetz in die Praxis umgesetzt werden kann. Aber er war jetzt kein besonderer Typ, der irgendwie herausgestochen wäre. Er hatte keine besondere religiöse Ausbildung, sondern einfach Fischer. Das war naheliegend, das war normal. Und noch bevor der irgendwie zu Jesus hingehen kann, irgendwas fragen kann, Lehrer, was denkst du über das Leben, spricht Jesus diese Berufung in sein Leben. Er sagt, komm, folge mir nach. Und damit gibt er all diesen Fragen, die Petrus umtreiben, eine Richtung. Die Frage zum Beispiel, wer interessiert sich eigentlich für mich? Wer sieht mich? Zu wem gehöre ich dazu? All diesen Fragen gibt Jesus eine Richtung, indem er sagt, du, folge mir nach. Jesus traut diesem normalen Fischer zu, mit ihm die alternative Szene, das Reich Gottes zu leben, aufzubauen. Man hat ja fast Angst, dass der für dieses ganze Unternehmen eigentlich ein bisschen zu langsam ist. Also wir waren ja vor 2 Wochen Skifahren und da musst du dir immer überlegen, mit wem man in der Gruppe mitfährt. Und es ist echt dämlich, wenn man wirklich viel schlechter ist als die anderen, weil dann müssen die an jeder Ecke, siehst du dann irgendwie so 5 Leute, die mitten auf der ganzen Piste sitzen, meistens Snowboarder, ich gehöre dazu, und auf den letzten warten, meistens auf mich. Es gibt auch noch langsame Menschen als mich, das muss man auch sagen. Oh, ist auch egal. Er sagt nicht viele. Naja, was soll's. Ja. Und man hat fast Angst, mit manchen Menschen mitzufahren, weil man einfach nicht will, dass sie immer auf einen warten müssen. Und bei Petrus oder bei diesen normalen Typen, die Jesus beruft, denkt man sich eigentlich fast, kannst du dir nicht ein paar größere Freaks raussuchen, die mehr drauf haben, damit diese Szene, dieses Reich, was ihr da aufbauen wollt, damit es ein bisschen schneller, effizienter, besser geht? Warum diese Typen? Und durch die ganzen Berufungen, die du dann von den Jüngern lesen kannst, zieht sich ein Schema durch. Gott, in dem Fall Jesus, beruft nicht unbedingt die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht unbedingt die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und die Nachfolge, das heißt, das Leben mit Jesus zusammen, ganz praktisch war das, die sind ihm hinterhergelaufen. Überall, wo der Meister hingegangen ist, da waren sie auch. Sie haben geguckt, wie macht er das? Alles klar, machen wir auch, probieren wir aus. Und sie haben Fragen gestellt, Meister, wie sieht's aus? Und diese Nachfolge beginnt mit der Berufung Jesu. Schön, das kann man sich praktisch gut vorstellen, wie die Leute ihm damals so mit ihm unterwegs sein waren, aber die Sache ist ja, er läuft uns jetzt nicht mehr voran, so ganz physisch. Beruft er dann überhaupt auch uns? Also ich meine, bist du berufen? Bist du von Jesus berufen? Da kommt vielleicht diese Angst hoch, von der ich am Anfang gesprochen habe. Die Angst, meinen Namen nicht zu hören. Die Angst, im entscheidenden Moment vielleicht am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit da gewesen zu sein. Deinen Namen nicht gehört zu haben. Bist du berufen? Und dann wird es interessant, wenn man die wenn man weiter nach diesem Wort sucht, Berufene, wo das eigentlich im Neuen Testament vorkommt. Jesus sagt zum Beispiel einmal, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ist logisch. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, in Klammern zu berufen, ist das gleiche Wort, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Jesus kommt auf diese Erde, um die Menschen zu berufen, die es eigentlich gar nicht unbedingt von ihrer eigenen Leistung her nicht wert sind. Jesus sagt damit aus, ist, Berufung ist immer ein Geschenk. Das kommt von mir. Es gibt keinen Wertmaßstab dafür, wer berufen werden kann, sondern das ist mein freies Geschenk an jeden, der es annehmen will. Paulus treibt es noch auf die Spitze, indem er einfach für Christen als Synonym Berufene verwendet. Er schreibt dann zum Beispiel an die Korinther. Die Korinther könnt ihr durchlesen, was sie alles gemacht haben. Die haben jeden erdenklichen Mist gemacht, steht in der Bibel, den man eigentlich so verzapfen kann. Und Paulus sagt, es sind die Berufenen. Die nennt er einfach so. Berufung ist ein Geschenk, das an jeden geht. Es ist das Geschenk, das Jesus macht und sagt, wenn du zu mir dazugehören willst, sehr gerne. Folg mir nach. Das ist Jesu Angebot, der sagt, du gehörst zu mir. Die Frage ist nur, hört man diese Stimme? Hört man diese Stimme Jesu, die ruft, du gehörst zu mir? Ich meine, es gibt heute so viele Stimmen, die um Follower buhlen, die darum buhlen, deine Aufmerksamkeit zu haben, die dich volltexten. Also ich habe erst gestern oder vorgestern herausgefunden, dass ich Menschen von meiner Facebook-Startseite löschen kann, weil die mich den ganzen Tag volltexten. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich immer Leute, die haben da 7 Sachen hintereinander geschrieben und es ist immer Bockmist. Und man wird den ganzen Tag vollgetextet von irgendwas und du sollst irgendjemand folgen, weil er so viele Weisheiten drauf hat. Und eigentlich, wo du nur hinschaust, kriegst du irgendwas, was du dir in deinem Brain einmeißeln sollst. Und jeder will, dass du ihm irgendwie was nachplapperst. Dass du dich definierst, indem du dazugehörst. Indem du ihre Marken trägst, ihre Produkte kaufst, die gleichen Worte benutzt, was auch immer. Jeder will Follower. Und jeder schreit das heraus, interessant und auf Plakaten, auf deinem Bildschirm. Also ist Jesus nicht der Einzige, der Follower haben will. Und marketingtechnisch finde ich ihn auch nicht den Besten. Also andere sind lauter, sind schriller. Da ist die Frage, hört man da in diesem schrillen Durcheinander überhaupt seine Stimme? Dass du heute Abend hier bist, zeigt ja irgendwie, dass du zumindest ein ganz kleines Interesse daran hast, seine Stimme zu hören. Zu hören, wie er sagt, du gehörst auch zu mir. Nur die Berufung ist nicht komplett, bis der Berufene nicht auch sagt, okay, ich komme, ich folge nach. In der Bibel ist es total lapidar, eigentlich total in wenigen Worten ausgedrückt. Da steht, er rief die Jünger zu sich und sie kommen. Alles klar, einfach. Er sieht Simon Petrus und seinen Bruder und sagt zu denen, folgt mir nach. Und sofort folgten sie ihm nach. Das geht da ganz schnell. Das ist eine einfache Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Aber man hat keine Ahnung, was in den Leuten los war. Man hat keine Ahnung, ob sie total fasziniert waren von dem Jesus und sich gedacht haben, alles klar, da will ich dazugehören. Oder ob sie vielleicht auch erstmal da standen und sich gedacht haben, okay, naja, kannst du mir garantieren, dass es gut ausgeht? Also, dass ich davon wirklich was hab? Kannst du mir garantieren, dass wenn wir unsere Szene hier zusammen nicht aufbauen können, dass ich nicht am Schluss der Depp bin, dass du nicht wie die anderen, die denken, sie wären's, hier auf die Schnauze fliegst? Vielleicht verschränkst du auch die Arme, wenn du das hörst, dass Jesus sagt, du kannst zu mir gehören, folge mir nach. Und bist noch so ein bisschen zögerlich. Ich möchte dir die Möglichkeit geben und uns die Möglichkeit geben, dass wir jetzt zusammen einige Lieder singen und in dieser Zeit, wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich möchte darauf reagieren, ich möchte eigentlich Jesus nachfolgen, ich möchte aus dieser Haltung aussteigen, aus dem meine Arme verschränken, dann kannst du vielleicht auch einfach die Arme mal aufmachen und die Arme loslassen und sagen, okay, was auch immer. Ich habe keine Garantie dafür, was da passiert, dass es gut ausgehen wird, aber ich probiere es, dir nachzufolgen. Das Spannende daran ist, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, das wissen die Jünger auch nicht genau. Sie machen es einfach. Und was es bedeutet, ihm nachzufolgen, das erkennen sie erst im Gehen. Anders geht's nicht. Du hast keine Garantie dafür. Was es bedeutet, das erkennt man erst im Gehen. Und für mich bedeutet es oft, dass ich meine Arme aus der Verschränkung wieder lösen muss und wieder sagen muss, okay, ich mache diesen nächsten Schritt. Aber dann bleibe ich erstmal wieder stehen. Aber einen Schritt. Und dann gucken wir weiter. Vielleicht können wir jetzt einen Schritt zusammen machen, indem wir zusammen Jesus anbeten. Vielen Dank, ihr Lobpreiser. Ja, da kann man, darf man, ja. Was das tatsächlich bedeutet, Jesus nachzufolgen, das merkt man erst im Gehen. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch, was es heißt. Folge mir nach. Was es dann praktisch bedeutet. Was es bedeutet, Jünger zu sein. Ich gebe euch eine Minute, mal mit eurem Nachbarn darüber zu reden, was es eigentlich bedeutet, Jünger zu sein. Entweder der ist schon unterwegs und weiß es vielleicht, oder er hat vielleicht eine Idee, ich weiß nicht. Ihr könnt ja euch mal kurz mit eurem Nachbarn austauschen, was heißt es denn, Jünger zu sein? Also wir hatten hier eine ganz hervorragende Definition, die war, wenn jemand älter ist, dann bin ich jünger. Also hier vorne, richtig gut. Alternativentwürfe. Ja, das klingt gut. Dann machen wir das. Traut sich jemand was rauszuschreien?
Die Lina hat gesagt... Ich habe das schon mal gehört. Ich muss mal überlegen. Ein Sohn von Gott.
Oder eine Tochter. Aber du darfst auch Sohn sein, wenn du möchtest. Sollte man jetzt nicht auf Gender Mainstreaming übertragen, aber ist auch egal. Stimmt. Auch Jüngerinnen gibt's. Okay. Ist gar nicht so easy, scheinbar. Der Text verrät uns ein bisschen was, den ich vorhin vorgelesen habe. Ich lese es euch nochmal. Jesus beruft also diese 12 und sagt, sie sollen ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und sie sollten die Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben. Das klingt nun wieder, als wäre Jünger-Dasein etwas für absolute Spezialisten. Interessanterweise steht in Markus 1, Vers 39, Jesus zog durch ganz Galiläa, er verkündete die gute Nachricht. Wir erinnern uns, das heißt, dass Gott sein Reich aufbaut, in den Synagogen, und er vertrieb die Dämonen. Fällt euch was auf? Verkündete gute Nachricht, vertrieb die Dämonen. Und was sagt er seinen Jüngern, was sie machen sollen? Bei ihm sein, die gute Nachricht verkündigen und Dämonen austreiben. Aha. Man soll es ihm nachmachen. Irgendwie so ähnlich heißt unsere Nachmacherreihe. Nachmacher? Nachmacher ist für mich eigentlich eins der schlimmsten Schimpfworte, was es gibt. Also wenn mich als Kind jemand einen Nachmacher genannt hat, das war so, boah, du, also mein kleines Patenkind, das hat sich mal mit einem anderen Jungen ganz arg gestritten und dann hat der eine zu ihm gesagt, ich schenke dir zum Geburtstag einen Mädchenfilm. Und dann hat er gesagt, und ich schenke dir zum Geburtstag auch einen Mädchenfilm. Und so ungefähr ist es mit dem Nachmacher. Also es geht eigentlich gar nicht schlimmer als Nachmacher. Das ist die schlimmste Beleidigung. Und wir haben unsere ganze Reihe einfach mal Nachmacher genannt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern eigentlich das, was ihr machen sollt, macht's mir nach. Ja. Toll. Ich glaube aber, dass es seine Berechtigung hat, dass Jesus das sagt, weil Nachmachen in dem Fall nicht heißt, dass ich meine ganze Persönlichkeit wegsperre, dass ich alles essen, was dieser Typ mag, das mag ich dann auch, oh, ich mag auch Pommes, dass ich die gleichen Jokes immer erzähle, dass ich immer den Wecker gleich ausmache, was weiß ich, dass dieser Mann, dass ich ihm alles nachmache und komplett meine Persönlichkeit aufgebe. Ich glaube, das heißt es nicht. Sondern ich glaube, dass dieser Mann, Jesus, etwas hat, was kein anderer Mensch auf dieser Welt hatte oder was kein anderer Mensch so leben konnte und was es so nachahmenswert macht. Ich glaube, von all dem, was ich bisher erlebt habe und gelesen habe und so weiter, das ist natürlich ein relativ begrenzter Raum, aber ich sage das einfach mal. Ich glaube, dass Jesus eigentlich der einzige Mensch war, der sich nicht mit aller Kraft daran geklammert hat, sich selbst zu verwirklichen. Der sich nicht mit aller Kraft daran klammern musste, sich um sein eigenes Leben zu sorgen. Der nicht sein eigenes Leben irgendwie sich selbst nach oben bringen, sich verwirklichen musste. Der einzige Mensch, der wirklich im Rhythmus Gottes, im Herzschlag Gottes leben konnte, weil Gott immer für die anderen ist. Jesus, der Mensch, der den Lifestyle, ich nenne den Lifestyle einfach mal den Gott-ist-Gott-Lifestyle leben konnte. Weil jeder andere Mensch irgendwie ganz automatisch eigentlich lieber selbst für sein Leben sorgen möchte, sich selbst irgendwie an die Spitze der Karriereleiter bringen will, selbst irgendwie Gott sein möchte. Das ist einfach mal das Ding des Menschen schlechthin, dass der Mensch eigentlich ganz gern Gott wäre. Und Jesus lebt das Gegenteil. Er lebt den Gott ist wirklich Gott-Lifestyle und er setzt noch einen drauf und sagt, Gott ist für uns. Und in diesem Style lebt er sein ganzes Leben. Und er sagt, macht mir nach, das heißt, lebt auch diesen Lifestyle, lebt in dieser Gewissheit, dass Gott Gott ist und nicht du und dass Gott für dich ist. Das heißt, dass Jesus uns nicht dazu auffordert, Glaubensweisheiten aufzusagen oder die für uns immer wieder zu memorieren, sondern dass es darum geht, diesen Lifestyle zu leben. Das ist die Berufung. Die Berufung ist, zu ihm dazu zu gehören und in diesem Style zu leben. Und bei der Berufung, wenn wir davon reden, habe ich ganz am Anfang gesagt, ist immer dieses Gefühl dabei, dass man dann auch seiner Bestimmung entsprechend leben sollte. Irgendwie die Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Und da habe ich einen, wie ich finde, wirklich klugen Satz gefunden. Der Autor sagt, wer ein erfülltes Leben haben will, kommt nicht daran vorbei zu fragen, was sich durch ihn erfüllen soll. Also er sagt, wer ein erfülltes Leben haben will, der kommt nicht daran vorbei zu fragen, was sich durch ihn selbst erfüllen soll. Also nicht wie das Leben außenrum ihm alles bietet, sodass es erfüllt ist, sondern wie er aus dem Leben, wo er drinsteckt, was erfüllt ist, macht. Was soll sich durch dich in deinem Leben erfüllen? Schon mal Gedanken drüber gemacht? Was soll sich durch dich erfüllen? Und Jesus sagt hier zwei Sachen. Die Leute, die bei mir sind, die Leute, die zu mir gehören, denen gibt er sozusagen einen Rahmen, in dem sie etwas erfüllen können, erfüllen dürfen. Er sagt, sie sollen die gute Nachricht verkünden und Dämonen austreiben. Gut. Ich möchte es mal so versuchen zu verstehen. Jesus, wenn er durch sein Leben gegangen ist und wenn ich mir das anschaue, um ihm nachzumachen, dann ist er jedem Menschen persönlich begegnet. Dann hat er immer geguckt, was die Fragen des Menschen sind. Dann war er daran interessiert, wie es ihnen geht und was die Probleme, die Träume sind. Und Jesus war ein Meister da drin, keine platten Sachen rauszuhauen, sondern dass die gute Nachricht so in das Leben des Menschen zu übersetzen, dass sie auch als gute Nachricht ankommt. Also wenn wir zum Beispiel von dem Evangelium reden, dann könntest du innerhalb von 30 Sekunden irgendeine Definition vom Evangelium auswendig lernen und die jedem um die Ohren hauen, der dir begegnet. Und dann könnte man sagen, Auftrag erfüllt. Aber ich würde sagen, es ist Blödsinn. Wenn wir uns angucken, wie Jesus das macht, dann hat er herausgefunden bei jedem einzelnen Menschen, was für ihn daran gut ist, dass Gott Gott sein darf, was für ihn daran gut ist, dass Gott für ihn ist, und hat es für ihn übersetzt. Und das heißt nicht, bei weitem nicht immer eine Definition davon zu geben, was Sünde ist, was das Kreuz bedeutet, was Auferstehung. Das kommt vielleicht irgendwann später danach. Aber es bedeutet, dass wir Menschen sind, die Jesus es nachmachen wollen, die bei anderen Menschen das entdecken können oder die sie darauf aufmerksam machen können, was in ihrem Leben daran gut ist, dass Gott Gott ist und dass er für sie ist. Und mit den Dämonen, ich glaube, dass es nicht immer, dass du nicht jeden Menschen, der dir begegnet, dass der von Dämonen besessen ist und dass du die austreiben musst. Ich glaube aber, dass Jesus damit, so wie er es bei Menschen gemacht hat, dass er Mächte, die Menschen festhalten, durchbrochen hat. Ich versuche das mal so zu erklären. Mächte, die das Leben so schwierig, so trostlos, so sinnlos machen. Ein Freund von mir ist Koch. Und zwar in einem ziemlich guten Restaurant Koch gewesen. Und er durfte sich ein eigenes Team zusammenbauen. Die haben gesagt, such dir irgendwelche von den anderen Jungköchen raus und mach ein Team. Und es gab da zwei, die sind aus ihrem alten Team rausgeflogen, weil über die gesagt wurde, die sind faul, die sind unfähig, die Jungs kannst du eigentlich vergessen. Die waren davor rauszufliegen. Und mein Freund hat sich gedacht, genau diese zwei Chaoten schnappe ich mir. Er hat sich genau die zwei genommen, hat ihnen das Vertrauen gegeben, dass sie ein gutes Team zusammen werden. Und er hat im nächsten Jahr den Preis für das Jungköche-Team, was weiß ich, gewonnen. Weil er einfach in diese Menschen so viel Vorschussvertrauen reingesteckt hat, dass die Macht des gefallenen Urteils, was über denen stand, unfähig, faul, diese Macht stand über den beiden. Die hat er einfach gebrochen und hat gesagt, ich traue euch das zu. Das ist eine Art, so eine Macht, die über einem Leben steht, zu brechen. Was soll sich durch dich erfüllen? Das Ermutigende dabei ist, das von vorhin gilt immer noch. Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die, die zu ihm gehören, in den Situationen ihres Lebens zu handeln. Was soll sich durch dich erfüllen? Das Jüngersein gibt es nur im Doppelpaket. So wie es Jesus sagt, immer bei mir sein. Und dann, wie bei Petrus, am Anfang sagte zu ihm, und dann werde ich aus dir einen Menschenfischer machen. Und das ist genau das Gleiche jetzt auch bei uns. Immer bei Jesus sein und dann will er jemanden aus uns machen. Jemanden, der andere Menschen ermutigt. Jemanden, der anderen Menschen Vorschussvertrauen gibt. Jemanden, der anderen Menschen zeigt, aufweisen kann, sagt, guck mal, ist das nicht vielleicht Gott da in deinem Leben? Gibt es dir nicht Hoffnung? Gibt es dir nicht Mut? Was soll sich durch dich erfüllen? Ein letzter Satz, der stand bei uns im Flur in meinem alten Wohnheim, ein christliches Wohnheim, wie man an dem Satz erkennen kann, da stand drauf, jeder Tag ist eine neue Berufung. Aber irgendwie finde ich den Spruch ganz cool, weil er sagt, und wenn es gestern nicht hingehauen hat, wenn ich gestern das Gefühl habe, ich gehöre eigentlich gar nicht zu Jesus, ist, oh Mann, ey, dann kann ich morgen wieder aufwachen und die Hände so langsam wieder aus der Verschränkung lösen, sie hinhalten und sagen, jeder Tag ist eine neue Berufung, heute wieder neu. Dann heißt es vielleicht, morgens 6:30 in Deutschland, der Wecker klingelt, eine neue Berufung. Im Lifestyle, dass Gott ist Gott und Gott ist für uns zu leben. Und damit ihr das auf dem Schirm habt, haben wir uns eine Idee einfallen lassen. Und zwar gibt es für die ganze Reihe, die wir jetzt vor uns haben, die Nachmacherreihe, jedes Mal so ein Bild. was ihr mit in die Woche nehmen könnt. Das hat eine unserer Künstlerinnen, wir nennen jetzt keinen Namen, entworfen. Und ich werde es für euch nicht interpretieren, was es mit unserem Thema zu tun hat. Es liegt in der Kunst, dass man sie schweigen und für sich sprechen lässt. Aber ihr könnt die einfach mal so mit in die Woche nehmen. Wie ihr das genau macht, erklärt uns der Markus.